neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hinter dem Charakterbogen. Und heute habe ich Martin zu Gast. Hallo Martin.
Einen wunderschönen guten Tag aus dem Ruhrgebiet.
Wunderbar, aus dem Ruhrgebiet, sehr schön. Wir haben gerade schon ein bisschen uns kennengelernt im Vorgespräch und ich habe auch so ein bisschen Teil meiner Verwandtschaft im Ruhrgebiet, also nicht meinen richtigen, also von meiner Frau aus dem Ruhrgebiet. Und ist ganz schön, wenn man dann wenn man die Stadt so kennt, wenn man da schon mal gewesen ist, dann hat man auch so ein schönes Bild.
Ja, wobei die meisten haben ja kein so schönes Bild vom Ruhrgebiet, obwohl es doch toll ist, hier zu leben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin klar, da wo meine Schwiegereltern jetzt nun mal wohnen, wo ich meine Frau quasi weggeholt habe, das ist natürlich, glaube ich, schon mehr oder weniger der Speckgürtel vom Ruhrgebiet, wenn man so will. Aber allein wenn ich da schon an einer, muss ich kurz überlegen, an der 42 auffahre und dann diesen großen Industriepark da sehe, das ist schon so geil. Und ich weiß, dass wenn ich durch Duisburg durchfahre, dann wenn ich da runter gucke in diese Häfen und das ist schon, ach geil, ich liebe das Ruhrgebiet.
Ja, das ist so, wenn man irgendwie weg gewesen ist und man kommt dann abends nach Hause und es ist dunkel und fährt dann ins Ruhrgebiet rein und sieht halt die ganze Industrie, ja, dann weiß man ist zu Hause. Das ist Heimat, das ist wunderschön. Also wenn man nicht von hier kommt, kann man nicht verstehen.
Wie gesagt, ich kann es ein Stück weit verstehen. Ich bin oft genug unten im Ruhrgebiet und ich liebe es auch, da zu sein. Genauso ist es aber auch für mich. Ich komme nach Hause, mittlerweile sagt meine Frau das auch, wir kommen nach Hause und man merkt sofort, die Luft ist ganz anders. Ne? Also das ist halt so, ne? Dass das Ruhrgebiet lebt von der Industrie und ich möchte jetzt nicht sagen, Smog ist natürlich auch übertrieben gesagt, aber man merkt schon, dass hier oben die Luft im Norden etwas klarer, etwas sauberer ist,
sagen wir es mal so. Ne? Das ist
Aber wie gesagt, das Ruhrgebiet lebt von der Industrie und toi, toi, toi hoffen wir, dass das auch noch so weitergeht.
Ja, da will ich mich jetzt nicht so aufsetzen.
Nein, alles gut. Wir wollen hier keinen Politik-Podcast machen. Wir wollen über einen Blick hinter deinen Charakterbogen werfen. Deswegen bist du hier. Und wie hat das denn bei dir... Nee, anders. Fangen wir anders an. Wer bist du eigentlich, Martin? Was machst du vielleicht beruflich? Wie alt bist du?
Also, ich heiße Martin. Ich komme, wie gesagt, aus dem Ruhrgebiet, bin 52 Jahre, arbeite als IT-Supporter für einen großen Lebensmitteleinzelhändler. Zu meinen großen Hobbys gehören halt einfach Pen-Paper-Rollenspiele, alle möglichen Brettspiele, die ich ganz gerne auch mal ab und zu auspacke, zum Beispiel auch HeroQuest immer wieder mal. Und Fußball natürlich.
Ganz klar.
Ruhrgebiet.
Ich glaube, zeig mir einer von 10 Leuten, die keinen Fußball mögen aus dem Ruhrgebiet. Ich glaube, das ist ganz schwierig.
Ja, ganz schwierig. Und bin halt, sag ich mal, in der lokalen Rollenspielszene ein klein wenig aktiv.
Ah, sehr schön. Sehr schön. Okay, dann wollen wir direkt mal damit anfangen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du Pen and Paper Rollenspiele spielst?
Also das ist eine etwas merkwürdige Geschichte. Damals, in einer guten alten Zeit, hat mein Vater irgendwann die allererste Das Schwarze Auge Box geholt, 1984. Habe ich auch noch hier. Und die war dann so als gemeinschaftliches Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie irgendwie gedacht. Und ich war da halt ein bisschen zu jung. Mein älterer Bruder hatte dann die Aufgabe, mal die Spielregeln zu lesen und das mal mit uns allen anzutesten. Und das ging glorreich in die Hose. Mein älterer Bruder, also wie ich das mich erinnere, hat sich schon ziemlich Mühe gegeben. Und mein Vater und ich, wir waren irgendwie die Heldencharaktere. Und mein Vater fand das dann irgendwie unheimlich lustig, mich in den ersten Abenteuer direkt von hinten zu erstechen. Ja, das fand ich unheimlich
Okay.
lustig. Und der kam dann überhaupt gar nicht mit klar, dass er es gar nicht lustig fand, von hinten erstochen zu werden. Und da war dann auch, ich war sehr knatschig, ich war halt auch vielleicht ein bisschen zu jung, und dann war mein Vater irgendwann sauer und hat gesagt, pass mal auf, so ist halt nun mal da Leben, er würde halt einen Verbrecher und einen Meuchelmörder spielen, damit muss man halt mal rechnen. Dann darf man einfach nicht in den Rücken zukehren. Und wenn du damit nicht klarkommst, dann ist das dein Problem. Was dazu führte, dass diese schöne schwarze Augebox erst eine Zeit lang im Regal von meinem Bruder verschwand, ganz nach oben.
Oha.
Und da stand die lange Zeit rum, bis ich die mir wieder irgendwann geholt habe.
Bist du
Und
groß genug, was, um da ranzukommen?
ja, ich konnte gut klettern zu der Zeit noch. Und ich habe die mir einfach geholt, und habe die dann ausgepackt, und da war dann, ich komme mich an den tollen Würfel erinnern, in der ersten Box war da auch noch blau, und habe mir das nochmal angeschaut und habe dann mit einem Kumpel aus der Schule angefangen, das Schwarze Auge 1.0 zu spielen. Irgendwann kam dann auch die Ausbaubox dazu. Und wir haben eine Zeit lang tatsächlich mit dieser alten Basisbox und mit dieser Ausbaubox sehr lange gespielt. Man muss aber dazu sagen, ich komme halt aus Oberhausen, da gab es halt einen Spieleladen, Fedes, der hatte zwar ein paar Sachen von das Schwarze Auge da rumstehen gehabt, aber zum Beispiel keine Einzelwürfel. Das heißt, wir mussten immer mit diesen einen Würfel aus dieser Grundbox spielen, und denken auch immer reihum. Ja, das waren so langsam die Anfänge mit Pen Paper, bis wir mal erfahren haben, dass es in der Nachbarstadt in Essen eine Messe gibt.
Ja, die Spielmesse.
Und dann haben wir unser Taschengeld zusammengespart. Ich weiß gar nicht mehr so viel. Da sind wir halt nach Essen gefahren zu dieser Spielemesse. Und ich wusste gar nicht, wie groß das Hobby Pen Paperboard ist. Ich kannte halt nur das Schwarze Auge, diese Basisbox und die Grundbox und zwei, drei Abenteuermodule. Und dann latschte man erst durch die Messe, und das war halt schon so aufregend. Und dann haben wir die Rollenspielhalle gefunden. Durch Zufall sind wir da reingeraten. Und das war ja schon paradiesisch, um das mal zu sagen, um zu sehen, wie wir als kleine Kids da reinkamen, und das war die riesengroße, gigantische Welt mit, ich weiß nicht, was es da alles noch damals gab. Das war also wie Weihnachten, Geburtstag, Silvester auf einmal, und da konnte man auch überall an jeder Ecke einzelne Würfel kaufen.
Wahnsinn.
Und das war für mich, ich wollte dann unbedingt einen durchsichtigen grünen W20 haben. Den wollte ich dann unbedingt haben. Das Problem war, wir hatten halt wenig Geld gehabt, und da mussten wir dann sind wir durch die Messe gelaufen und haben dann halt geguckt, mit unseren Kröten haben wir die irgendwie zusammengelegt, damit wir möglichst viel Material zusammenkriegen konnten, weil wir wussten ja auch gar nicht, dass es so Fantasy-Läden gab. In Oberhausen gab es keinen, ne? Und das wussten wir alles gar nicht. Und mir war dann ganz wichtig, ich hatte dann ein, zwei Fan-Magazine mitgenommen, damit ich, da hatte ich wenigstens Adressen von Fantasy-Läden drin, in diesen
Ja.
Magazinen, da war die Werbung. Und dann hatte ich wenigstens schon mal diese Adressen, und da waren auch ein Abenteuer drin und alles Mögliche, die habe ich dann gekauft. Und ich weiß nicht mehr, was wir geholt haben. Also wir haben aber das ganze Geld, was wir hatten, in Pen-Paper-Kram investiert. Das weiß ich nur ganz genau. Und sind dann wieder sehr, sehr glücklich nach Hause gefahren.
Das war dann wahrscheinlich die beste Investition deines Lebens.
Die war absolut überragend. Also zu dem
Ja.
Zeitpunkt, ich erinnere mich immer wieder, wie ich dann da in diese Halle reingekommen bin und auf einmal ich gemerkt habe, das ist alles Pen und Paper. Nein, das, die riesige Halle, es hat alles nur mit Pen-Paper-Spielen zu tun gehabt. Und es gibt noch mehr so Bekloppte wie wir, die solche Spiele spielen. Ja, und das war für mich, ich kann es nicht erklären, das war wie eine Offenbarung, ist das ein bisschen übertrieben, aber war gigantisch. Na, und
Ich
danach
glaube
war
das.
die Messe Essen jedes Jahr Pflichttermin.
Ja, ich glaube das sofort. Und das ist ja, ich meine, Oberhausen, Essen, Bottrop, das ist ja alles da eine Ecke, ne? Also das ist ja
Ja.
wirklich Ortsausfahrtsschild ist Ortseinfahrtsschild so, ne?
Korrekt, ja. Also man kann theoretisch von Oberhausen fast, ich sag mal, zur Messe laufen, ist ein bisschen übertrieben, aber
Ja, aber
mit dem
es ist
Fahrrad
gut.
hinfahren geht das, ne, das ist kein großes
Ja.
Problem.
Nee, das ich glaube dir das. Also auch, ich kann mir auch gut vorstellen, dieser erste Blick und du guckst über die Messe, beziehungsweise du kommst da rein, die Tore geöffnet und ja, hast dich nur erstmal mit DSA beschäftigt und dann kommst du da rein und siehst das Ganze und wirst natürlich erstmal erschlagen.
Es war total erschlagend. Ne? In meiner Erinnerung ist es auch so, dass wir so die Allerjüngsten damals waren. Also ich habe jetzt alle, die ich jetzt gesehen habe, waren älter. Also deutlich älter. Was ich damals ein bisschen traurig mitgenommen habe, war, dass wir viel Negatives über das Schwarze Auge gehört haben auf der Messe.
Ah, oh, come on. Ja.
Ne, das war irgendwie so, das ist ja gar kein richtiges Rollenspiel. Das ist ja Killefit irgendwie. War mir aber letzten Endes egal, lass dich doch reden. Ne, das ist ein geiles Spiel.
Ja.
Ich glaube, Dungeons Dragons gab es damals nur auf Englisch überhaupt. Da waren wir eh nicht so gut drin. Das hätten wir uns eh nicht kaufen können. Und die anderen Spiele, die es dann so gab, die hatten jetzt erstmal keinen Mehrwert von außen zu erkennen, wo ich jetzt sagen würde, okay, die machen irgendetwas besser oder so. Das war jetzt nicht erkennbar von außen.
Ja.
Und wir haben dann, als wir dann da anfingen, dann in die Szene hinabzusteigen, war dann halt einfach so, okay, dann habe ich mir ein Abenteuermodul von AD&D geholt und das halt auf Aventurien angepasst. Das war nie ein Problem. Dann war das einfach so. Punkt.
Ja, jetzt gerade läuft ja auf dem Uhrwerk Verlag quasi, also läuft ein Crowdfunding Aventurien mit 5e-Regeln.
Ich
Find ich
muss
ganz
dazu
spannend.
sagen, ja, ist auf jeden Fall ein Projekt, wo ich mir vorstellen kann, dass es sehr, sehr, sehr viele freut.
Glaube ich auch.
Aventurien ist ja auch eine echt gut ausgearbeitete Welt. Und mich haben aber die D&D-Regeln nie fesseln können. Also ich konnte das von Anfang an. Ich habe irgendwann auch mal eine D&D-Box gehabt und ich fand, es gab ja nur die paar Attribute und es gab keine echte Möglichkeit, sich zu individualisieren. Ja, okay, der Dieb, der hatte ein paar Sonderfähigkeiten. Und im Prinzip war das immer nur Kampf. Und das zieht sich irgendwie bis heute durch. Und ich mag halt auch diese alte Herkunft von Klassen und Herkünften. Das fühlt sich immer einengt an. Irgendwie. So, ich möchte theoretisch die komplette Freiheit haben, aber ich lasse mich wieder selbst einengt, weil ich mache den Kämpfer. Ne? Und dann wird wieder alles aufgebrochen mit irgendwelchen Prestige-Sonderklassen. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Augenblick
Ja,
geregelt
ja,
ist.
ja. Ich weiß, was du meinst und ich kann das nachfühlen. Es ist.
Ne, also, ne, ich will den Leuten das Spiel nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil,
Nein.
dass die sollen spielen und alles, aber ich passe da nicht rein.
Es ist völlig in Ordnung. Hier kann jeder seine Meinung sagen und hier wird auch niemand dafür für angefeindet, um Gottes Willen. Das möchte ich nicht und das ist. Wenn hier jetzt ein D&D-Spieler steht und ich bin auch mit DSA angefangen und der mir sagt, ja, DSA ist das und das und das ist schlecht, dann ist das seine Meinung. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde DSA bzw. Aventurien schöner, besser ausgearbeitet und komprimierter. Also es ist Aventurien. Und da ist nichts mehr. Ne? So, du spielst in Aventurien und fertig. Bei D&D ist halt eben das ist meine Meinung, das ist, finde ich, empfinde ich als Problem, du hast eine Welt und du hast so viele Subwelten und so viele Klassen und so viele Subklassen, dass du als Einsteiger gar nicht, dass du wirst, wie du auf der Messe in Essen, erschlagen wirst. Und du, und ja. Das finde ich nicht schön. Ist halt so.
Ja. Ne? Also was mich daran auch teilweise so gestört hatte, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich spiele nur Dark Sun zum Beispiel, diese Welt Dark Sun, die ja sehr, sehr dystopisch ist, und die ja ein Problem haben mit Ressourcen, insbesondere mit Metall, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich mich nur auf dieser Welt bewege, ist dann letzten Endes egal, ob ich ein Metallschwert habe oder nicht. Weil die geben nur Sinn, wenn ich das Multiversum irgendwie drin habe. Ansonsten ist halt das Schwert, ich weiß nicht, die machen es glaube ich aus Knochen, dann ist es das Standardschwert. Und das Metallschwert ist halt einfach nur ein besseres Schwert. Ich habe das nie verstanden, dass man dann diese Regeln, das war für mich, ich kann da, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das ist, lass doch einfach weg, diese ganzen Spezialregeln, dann ist halt das Metallschwert nur ein super gutes magisches Schwert, fertig.
Ja, ja. Ja, wie gesagt, jeder hat auch seine Vorlieben und seine Sachen, die er halt eben nicht so gerne hat. Und gerade dieses Lager, D&D, DSA, das wird es immer geben. Immer.
Ja, das, aber ich glaube, also ich sag mal, hier in der Community ist das gar kein gegensätzliches Lager hier, muss ich sagen, hier in Duisburg oder im Ruhrgebiet inzwischen. Das ist eher so, man freut sich, dass die anderen sich drüber freuen, was es da gibt, alles. So, das genau, ist total angenehm geworden.
Also ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie ins Negative reinbringen, dass man sagt, hier die feinden die anderen an, sondern die DSA spielen und Aventurien lieben, bleiben in Aventurien und die DSA, D&D spielen und D&D lieben, die Regeln, dann bleiben die auch da bei D&D und das ist auch völlig in Ordnung.
Nee, auf jeden Fall.
Man kann natürlich seine Meinung sagen, das und das finde ich bei D&D schlecht, das und das. Ich finde auch bei DSA Sachen schlecht. Also ich finde
ganz viel. Ich spiele es auch nicht mehr.
Aber das ist halt eben Geschmackssache, ne? Und aber da driften wir jetzt ein bisschen zu weit ab. Ja.
Aber wobei ich sagen muss, ich spiele schon eine ganze Menge DSA. Ich habe nämlich vor kurzem wieder angefangen mit Kindern und Jugendlichen zu spielen bei uns im Jugendzentrum. Ja, schön. Und da ist wieder DSA 1.0 im Augenblick echt der Renner. Mhm. Das ist krass, das zu erleben. Bin dann im Jugendzentrum, legt die alte Aventurienkarte auf den Tisch und das lockt schon Kinder an, wie es mich damals angelockt hat. Und du kannst in 5 Minuten Charakter auswürfeln und der 20-seitige Würfel, die haben halt verschiedenfarbige Würfel halt auch zur Auswahl. Der lockt immer noch so an, wie er mich angelockt hat. Ist so. Und dann können die halt einfach einen Elfen, einen Zwerg oder was auch immer spielen. Jetzt will irgendein Mädchen eine Fee spielen, dann mache ich ein paar Sonderregeln. Und ja, ab geht's. Ne? Und du bist sofort drin. Du bist sofort drin. Ne? Das Lustige war, da hat dann jemand gefragt, ich möchte gerne das spielen, was den Stranger Things spielen. Ich sag, das ist dasselbe wie das, was sie spielen, nur umgekehrt und in Deutsch. Man muss ja bei DSA niedrig würfeln. Ne? Und dann gereicht und dann hat sich da hingesetzt und mitgespielt. Und das lockt die noch genauso an wie mich damals. Ja. Also das ist fantastisch.
Ich meine, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Im Mainstream ist D&D einfach das größte Rollenspiel überhaupt. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und so wie jetzt in deinem Beispiel, ist das perfekte Beispiel. Da kommt einer, ja, ich möchte genau das spielen, was die in Stranger Things spielen. Dann kannst du denen halt sagen, ey, das ist genau dasselbe, theoretisch, aber halt eben umgekehrt. Und das finde ich halt auch irgendwo schön, dass dann auch, also dass es halt eben auch andere Systeme gibt, die auch einsteigerfreundlich sind und wesentlich einsteigerfreundlicher sind halt eben, ne, als D&D.
Ja, auch als das Schwarze Auge 5.
Ja.
Episode 5 ist aktuell. Ne? Da gibt es viele Spiele, sind einsteigerfreundlich, haben genauso viel Spaß.
Ja.
Und ich erlebe das auch immer wieder, dass Menschen, die gerne einsteigen wollen, am Ende doch abgeschreckt sind von den vielen Regeln. Ja, das ist dann jedes Mal so eine ellenlange Diskussion. Die wollen gerne irgendetwas Spezielles spielen. Ich weiß nicht, ein Wildling-Magier der dritten Generation, der auch noch ein Meuchelmörder ist. Ja, das geht bestimmt irgendwie. Da muss man sich dann aber halt auch mit den Regeln beschäftigen. Und dann wird es schwer zum Einstieg.
Ja, ja, ist so. Also ich bin, ich find gerade, du bietest jetzt DSA an, ich werde jetzt, also genauso wie du auch, im Jugendzentrum bei uns im Ort Dieseldrachen zum Beispiel anbieten. Mir würde es aber auch nicht ausmachen, wenn ich DSA anbiete. Also wenn die Kids halt Bock haben, DSA zu spielen, dann breche ich die Regeln halt am Anfang so runter, dass es einfach ist, reinzukommen, und pack pro Session vielleicht immer noch mal eine Schippe drauf, sodass es immer mehr wird. So, und heute spielen wir mal mit den und den Regeln. Oder ich lasse erstmal die ganzen Kämpfe weg und mache erstmal nur Storytelling. Und irgendwann kommt es dann zu einem Kampf, dass die Kämpfe mit reinkommen. So, und jetzt funktioniert der Kampf so. Ne? Und also ein erfahrener Spielleiter kriegt das schon irgendwie hin, und erfahrenen Spielern das beizubringen, ne?
Also ich glaube, gerade bei Kindern ist das vor allem, wenn die merken, man ist selber mit Flamme dabei, ne, dann haben die da Bock drauf. Ich hatte halt DSA 1.0 mit und Hogwarts, weil dieses Hogwarts halt so ein Thema bei denen ist. Aber als sie gesehen haben, der Martin, der spielt halt DSA, dann wollten die lieber das spielen, was der Martin spielt, und nicht unbedingt Hogwarts. Und ich bin halt nun mal der Elfen-Zwerge-Magier-Typ. Und das macht mir am meisten Spaß. Und das haben wir dann wahrscheinlich irgendwie gemerkt. Ne? Ich habe auch da schon mit den Hero-Quest gespielt und alles Mögliche in dieser Richtung. Dann lassen sie sich von diesem Feuer dann irgendwie anstecken. Das hätte jetzt auch Krieg der Sterne sein können oder was auch immer.
Naja.
Es ist halt bei mir Fantasy, und da war halt die alte DSA 1.0 Geschichte, und okay, die schmeiße ich auf den Tisch, die kann ich sofort losspielen, das ist überhaupt kein Thema.
Ja, ja. Ja, das Ding ist, es ist wirklich auch schön zu sehen, die draußen, die Leute kennen das Pen and Paper Rollenspiele, die wissen aber nie so, also so habe ich zumindest das Gefühl, die wissen nie, wie steige ich ein, so, wo kann ich starten, ne? Weil, geh mal in ein Buchgeschäft, guck mal nach Rollenspielen bei Thalia oder in deinem heimischen Buchgeschäft. Die gibt es da nicht, diese Rollenspiele. Du kannst sie natürlich da bestellen, aber du kannst nicht, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es immer noch diese Fantasy-Rollenläden gibt und so, klar, aber die sind halt eben rar gesät. Und
ja.
Du kannst mal nicht eben nach Thalia reingehen, und das soll kein Angriff sein, um Gottes Willen, aber und sagen so, ich gucke mir das Buch mal an, so wie es ja früher auch viele gemacht haben und eingestiegen sind. Also ich habe ja auch schon mehrere Gäste hier gehabt, die genauso angefangen haben. Die haben sich das Buch genommen, haben gesehen, boah, was ist das denn für ein tolles Cover? Oh, das schwarze Auge. Oi, die ein rotes Buch mit einem Drachen vorne drauf. Wie geil ist das denn? Und, ne? Und so sind die angefangen. Und heute der Einstieg, da gehört dazu, dass erfahrene Rollenspieler, Leiter, die das Ganze nach außen bringen und sagen, so, hier könnt ihr herkommen, wir spielen hier Pen and Paper Rollenspiele.
Na. Also ich mache ja diese Kindergeschichte, das habe ich jetzt mit angefangen, und das ist halt ein Jugendzentrum in Ruhrort, und da gibt es noch ein weiteres Jugendzentrum, die haben halt auch Interesse ein bisschen weiter weg. Und ich habe halt auch einen Rollenspieltreff gegründet hier in Duisburg, den Duisburger Rollenspieltreff, abgekürzt Durst.
Ja, ja.
Genau, unter anderem auch aus diesen Gründen, ne, dass man halt eine Plattform hat, wo man einfach mal hingehen kann und mal einsteigen kann. Und da habe ich schon mitbekommen, dass eine ganze Menge Menschen gibt, die gesagt haben, ich habe das mal irgendwo kennengelernt, irgendwo mal gesehen, irgendwo mal von gehört. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Kann ich das denn bei euch? Und bei uns, wir spielen halt bei den Treffen immer so One-Shots und ganz oldschool-mäßig. Man kommt da hin und dann sind da drei, vier Spielleiter. Der eine spielt, weiß ich nicht, Earthdawn, der nächste spielt dann Merkburg und was auch immer. Und dann kann man sagen, ja, spiel auch da, spiel da oder spiel da mit. Ne? Und brauche ich irgendwelche Würfe oder so? Nein, am Anfang brauchst du erstmal gar nichts. Du kommst einfach und du darfst einfach mitspielen oder du darfst auch halt einfach erstmal dabei sitzen, wenn du möchtest. Meistens ist es dann aber so, dass man doch mitspielt.
Ja, finde ich ganz, ganz fantastisch. Wirklich ganz, ganz, da ziehe ich den Hut vor. Ich fange jetzt halt eben damit an, im Jugendzentrum für die Kids zu spielen, für die Jugendlichen. Und so ein Rollenspieltreff, das hört sich tatsächlich auch sehr interessant an und werde ich wahrscheinlich, wenn das läuft und das sich etabliert hat, wahrscheinlich auch das noch in Angriff nehmen. Das finde ich tatsächlich sehr cool, ja.
Ja, also ich muss sagen, ich habe da relativ viel Glück gehabt mit dem Rollenspieltreff. Man braucht schon eine Menge, ja, ich sag mal Sitzfleisch. Ne? Das
Ja, klar.
war am Anfang in verschiedenen Foren, ja, wir müssten das mal wiederbeleben. Das hat es ja früher alles mal gegeben und alles. Und dann habe ich gesagt, okay, ich suche jetzt mal Räumlichkeiten, ich mache mal einen Termin fest und dann legen wir los. Und dann waren ja hunderte, also ja, ich komme und ich habe auch eine Kampagne, da kann man dann das Jahr dran spielen und ne, und dann sage ich, okay, das ist der Termin, ne? Und dann meckern die einen, ja, ich kann dann aber nicht, aber ich werde nicht für jeden das hinkriegen können.
Ja.
Und dann sitze ich da alleine. Und ich mir, verdammt, ey, alle wollten irgendwie und dann kommt keiner, ne? Und dann habe ich halt einfach da auf dieser Facebook-Seite, die ich dafür gegründet habe, einfach geschrieben, hey, heute war das erste Treffen, war ganz angenehm, war ganz lustig, ne? Wir machen nächstes Mal auf jeden Fall weiter. Und dann kam
Okay.
sogar noch, und dann kamen auch welche.
Ah, sehr cool.
Also man braucht ein bisschen Sitzfleisch und ein bisschen
Ja.
Durchhaltevermögen, ein bisschen Glück halt auch, dass das alles klappt und so. Und das Spannende dabei ist, bisschen früher, glaube ich, ein paar Monate früher, hat sich gleichzeitig in Dinslaken, auch in der Nachbarstadt, auch ein Rollenspieltreff gegründet.
Ah, okay.
Und das Schöne dabei ist, die machen das montags, ich mache das immer am ersten Freitag im Monat. Die Hälfte von den Leuten, die zu uns kommen, gehen dann halt auch nach Dinslaken zum Spielen. Also auch das ist keine Konkurrenz, ne, sondern man ergänzt sich da. Das ist ziemlich gut.
Ja,
Aber wie gesagt, man braucht echt Sitzfleisch und viel Glück, ne?
absolut, glaube ich, sofort. Cool. Aber finde ich wirklich stark, dass du dich da so für einsetzt und dass du das nach außen bringst. Genau solche Leute brauchen wir in der Szene, um das halt eben größer zu machen, ne? Dass man Wind davon bekommt und ja.
Also ich finde auch spannend, es gibt ja immer die Diskussion, online spielen oder am Tisch spielen. Ich nehme das immer wieder wahr von den Menschen, dass die beides Spielen als unterschiedlich betrachten. Das am Tisch spielen ist mehr ein soziales Event, das man auch nicht missen möchte, vielleicht mit irgendwas zusammen kochen oder wie auch immer oder irgendwelche Leckereien auf dem Tisch. Und das Rollenspiel online wird in vielen Fällen viel, ja, ist halt das Spielen doch ein bisschen mehr irgendwie im Vordergrund. Da kann man halt dadurch, dass die Computer halt eine ganze Menge Verwaltung halt auch abnehmen, viel leichter zum Beispiel das schwarze Auge spielen als am Tisch, wenn mit 7 Seiten Dokumenten, Bogen irgendwie, dass sich das zwei unterschiedliche Spiele sind oder Spielformen, die sich gegenseitig eigentlich ergänzen und nicht als Konkurrenz dastehen. Das, also nehme ich jedenfalls immer mehr wahr bei den Menschen.
Also ich habe selber online auch gespielt und ich finde, die Interaktion miteinander ist natürlich schon mal eine ganz andere, wenn ich mir überlege, wir sitzen am Tisch und ich bin jetzt auch ein Spieler, also ich bin sowohl als auch. dass ich kann mich mit meinen Kollegen unterhalten, ohne dass es den Plot stört, sag ich mal. Also wenn jetzt irgendeiner im Rampenlicht steht, kann ich mich mit dem anderen unterhalten, ey, und ey, sag mal hier, der und der Plan, was hältst du davon? So, ne? So. Das kriegt der Spielleiter natürlich gerade nicht mit, weil er Fokus auf den anderen hat. Und das ist auch völlig okay so. Und das hast du im virtuellen Bereich, kannst du das auch haben, aber du chattest halt eben so hinterm Rücken. Du hast eine ganz andere Interaktion mit deinen Spielern, die du da am Tisch sitzt. Und ich finde auch das, was du gerade sagtest, nimmt eine ganze Menge Verwaltung ab. Ich finde es tatsächlich schöner, wenn ich da vor mir meinen Charakterzettel habe und selber würfeln kann. Ich habe es letzte Woche in der Folge schon gesagt. Das fühlt sich irgendwie falsch an, mit einem Mausklick auf Roll 20 zu drücken und der würfelt dann für mich. Das fühlt sich nicht richtig an. Ne? Ich muss diesen haptischen Würfel in der Hand haben, ja.
Ja, und mindestens einmal pro Spielsitzung muss ein Würfel vom Tisch fallen.
Einmal?
Das kein mindestens einmal, sag ich ja. Ne? Sonst macht das alles keinen Spaß.
Okay, mindestens einmal und auch nicht wiedergefunden werden, weil das unterm Tisch zu dunkel ist.
Ja, ganz genau. Das ist, also sonst macht das alles keinen Spaß. Das gehört dazu. Das ist das ist super. Das ist einfach so.
Ja. Nein, aber ich finde natürlich hat Online-Spiel auch einen ganz, ganz großen Vorteil, weil du natürlich es wird so viel angeboten online. Du bekommst so schnell eine Gruppe zusammen. Du musst keine kilometerweiten Wege fahren. Du kannst auch da dich vorher mit den Leuten schon auseinandersetzen. Hey, wer bist du eigentlich? Und. Und was das auch noch größerer Vorteil ist, die Vielfältigkeit an Systemen, die du da ja hast, ist ja irre. Also wenn ich überlege, da werden ja innerhalb eines Monats über 20 verschiedene Rollenspiele gespielt. Und das hast du natürlich, wenn ich jetzt an meinem Tisch sitze mit den Jungs. Wir spielen eine Kampagne, das ist ein System und dann spielen wir das nächste. Und das kann auch wahrscheinlich dasselbe System sein. So, also diese Abwechslung hast du halt eben online eher als am Tisch. Ne?
Und du hast halt auch die Möglichkeit, du kannst mit irgendeinem Menschen aus Tokio spielen, den du im Leben nie begegnen würdest. Und man kann zusammen D&D oder was auch immer spielen und einfach so deren Interpretation von all diesen Monstern und Geschichten einfach mal mitkriegen, hautnah. Und das ist halt einfach, das ermöglicht einen nur die Online-Möglichkeiten.
Ja.
Ich hatte halt das Glück gehabt mal in Dortmund, da gibt es halt auch so ein Rollenspieltreff, das ist der Hort, mit jemandem mal zu spielen, der aus Syrien geflohen ist.
Oh.
Und der hat dann irgendwie einen verfluchten Ritter gespielt und mit dem habe ich mich unterhalten und der verfluchte Ritter hat für den eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Geschichte und eine ganz andere Bewandtnis als für mich. Und solche Möglichkeiten hast du halt online viel häufiger als am Tisch.
Ja,
ist so. Ist einfach so. Aber was ich da gelernt habe auch, das wusste ich gar nicht, Dungeons & Dragons, also speziell Dungeons & Dragons auch, ist gar nicht so selten ein Teil des stillen Protests. Weil man kann tatsächlich überall im Café Dungeons & Dragons spielen, ohne dass es irgendwer mitbekommt. Es muss nichts auf dem Tisch liegen. Man kann sich halt einfach unterhalten und dann wird auf dem Handy gewürfelt. Das habe ich so gar nicht gewusst. Ne? Und Dungeons & Dragons in irgendeiner Form liegt halt in Englisch vor und man kommt an die Referenzbücher halt dran, diese Systemreferenzbücher. Das sieht man auf der ganzen Welt halt auch in diesem Fall so als Fluchtmöglichkeit, als stiller Protest. Ne?
Ja, sehr cool. Das stimmt. Jetzt haben wir natürlich ordentlich schon erzählt und erzählt, was absolut toll ist. Du hast gerade mehr oder weniger am Anfang oder mittendrin jetzt gesagt, dass du kein DSA mehr so häufig spielst.
Ja. Ich reise immer wieder noch nach Aventurien, aber ich spiele DSA selber eigentlich ganz, ganz wenig, also mit den DSA-Regeln. Es ist mir mit der Version 4 einfach zu viel geworden, alles. Und ich hatte auch zwischenzeitlich eine Rollenspielpause. Im Augenblick spiele ich am liebsten mit Savage Worlds Regeln.
Ah, sehr schön, ja.
Das ist halt einfach, als ich dann wieder eingestiegen bin. Ich mag gerne von Setting zu Setting hoppen, aber ich habe keinen Bock, die ganzen Regeln immer zu lesen. Und zu lernen. Und da war ich halt lange Zeit auf Besuch. Ich habe auch mal irgendwann damals in der Spielemesse Essen eine Übersetzung von Grobs gekauft.
Ja.
So ein hässliches blaues Buch. Das wollte aber nie einer mit mir spielen irgendwie. Ich wollte damals schon irgendwie, es muss doch irgendwie ein universelles System geben, damit ich die ganzen Welten bespielen kann, ohne mir 100 Millionen Regeln zu lernen. Und dann waren halt eine Zeit lang Fate und Savage Worlds waren dann halt immer wieder auf dem Markt, sag ich mal. Und bei mir ist es Savage Worlds geworden am Ende. Ich mag Fate auch, aber Savage Worlds liegt mir halt einfach mehr. Spiele ich alles im Augenblick fast.
Ja, auch das ist ein super System, ne? Also das kannst du auch so individuell anpassen, so wie du das gerade für deine Welt brauchst und so. Also auch ganz, ganz fantastisch. Gar kein Thema, ja.
Es macht tierisch Spaß, ne? Ich habe es auch schon mal mit Jüngeren, mit Kindern gespielt. Die fiebern dann auch immer, wenn sie würfeln müssen, dass aber auch möglichst der Würfel explodiert. Wenn die dann würfeln und dann schreien die manchmal, ja, und dann würfeln sie halt nochmal. Und das ist sehr lebendig, das Spiel, sag ich mal.
Ja, ja.
Das an jeder Ecke knallt und pufft und irgendwie und dann die Bennis fliegen über den Tisch. Und und man kann sich wirklich aufs Spielen und aufs Erzählen konzentrieren. Die Regeln laufen so ein bisschen irgendwie nebenher. Das ist nicht so komplex und ich kann es an jeder Welt anpassen.
Ja, das ist wirklich.
Okay, wenn man jetzt so ausdifferenzierte Charaktere wie zum Beispiel bei Vampire haben möchte, dann wird es schwierig.
Ja.
Die sind immer sehr ikonisch, sag ich mal, die Charaktere. Aber ansonsten, wenn man darauf verzichten kann, kann man das gut spielen.
Du hast natürlich jetzt DSA gesagt, hast du gespielt. Ich nehme jetzt auch mal an, du hast auch Vampire gespielt, weil das jetzt gerade als Beispiel.
Ganz ehrlich, ich habe nie wirklich Vampire gespielt. Ich habe 4 oder 5 Mal angetestet. Ich mag es nicht. Das ist dieselbe Geschichte wie bei Dungeon Dragons. Ne? Also ich werde von irgendeiner Blutlinie in irgendeiner Kaste reingedrückt. Ne? Ich kann mich nicht wirklich individuell entfalten und Vampire ist ja Railroading pur. Ne? So, wenn der Spielleiter jemand will, kommt dann immer irgendeine höhere Macht, irgendein höherer Vampirfürst, der ich mal eben zu Klump kloppt. Du kannst nichts machen, gar nichts. Selbst wenn ich versuche, in einer anderen Stadt zu gehen, ja, dann hat er da auch Kumpels sitzen. Also du bist. Mag ich nicht. Ne? Und hinzu kommt noch, es ist ja bei Vampire nicht so selten, dass die Gruppen dann sich auch noch untereinander anfangen zu bekämpfen. Und wenn es dann auch noch irgendwie Schwierigkeiten bereitet, den Charakter von dem eigentlichen Spieler zu trennen und sagen, so, das ist jetzt eigentlich eine Charaktergeschichte und nichts Privates, dann ist das, komm mir auf, das ist. Und ich will gerne die Helden spielen und nicht irgendwelche Blutsauger.
Okay. Alles gut, ich verstehe das. Wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, was du bisher denn so noch gespielt hast.
Also nach das schwarze Auge stand bei mir Cyberpunk ganz hoch im Kurs.
Oh ja, sehr schön.
Wobei auch das mal wieder eine Mauerlandung war, angefangen zu spielen, erster Kampf, wir alle tot. Muss man lernen, ne? Das ist also Schießereien sind tödlich, ist so.
Ja.
Hat Granaten, nehm dich mal eben auseinander, das ist so. Musste ich blutig lernen, dass es nicht so einfach ist, aber ich habe es geliebt hinterher. Ich habe es wirklich geliebt, ich habe es echt gerne gespielt. Lange Zeit halt auch und ein Spiel, das ist weniger bekannt, Best Gothic. Ich weiß nicht, das ist, kennt kaum jemand.
Das ist höre ich halt auch zum ersten Mal.
Das Regelsystem ist jetzt auch nicht so gut. Aber das Setting ist echt abgedreht. Das spielt irgendwie im Jahr 2000 irgendetwas. Die Menschheit hat, ich glaube, 300 Sternsysteme besiedelt. Und es gab vor kurzem einen Krieg zwischen zwei konkurrierenden Konzernen. Der eine Konzern hat im Prinzip die Kontrolle über die gesamte oder einen großen Teil der Menschheit übernommen. Und der andere Konzern war der Unterlegene. Und es gibt halt einen, ich sag mal, einen inneren Bereich, der von den Menschen besiedelt ist, der relativ fortschrittlich ist, und einen äußeren Bereich, der ein bisschen wildwestmäßig ist. Und der, wo da hat sich auch der Glaube, also eine neue Religiosität herausgebaut. Also wenn man sich jetzt mal die Story durchliest, wie das auch alles erklärt, wie das passiert ist. In diesem äußeren Bereich des Universums, da hat auch die Raummarine eher so die Kontrolle. Das sind wirklich so Kreuzritterorden, die da für Ordnung sorgen, die auch ein bisschen kritisch der Terranischen Union, heißt das, glaube ich, also der Regierung gegenüberstehen. Und ganz offiziell ist es so, es gibt keine Außerirdische. Man ist nie auf Außerirdische gestoßen, jedenfalls offiziell. Und dieses Setting vereint unheimlich viel. Man kann klassische Cyberpunk-Geschichten spielen, wenn man möchte. Man kann eine religiöse Auseinandersetzung spielen, wenn man möchte. Theoretisch kann man auch mal Alien spielen, ohne zu wissen, dass ich jetzt gerade Alien spiele. Weil wenn ich Alien spiele, will ich gerne, also da kommt das Schockelement von Alien kommt halt nicht, aber bei Space Gothic ist das möglich, dass man wirklich in so eine Alien-Geschichte reinkommt. Und die Außerirdischen, die es natürlich gibt, die sind mehr oder weniger wie bei Cthulhu teilweise angelegt. Also man kann auch Cthulhuiden Horror dort spielen, wenn man möchte. Und Cthulhu hat mich selber nie gereizt, aber es gab halt auch in diesem Regelwerk Wahnsinnstabellen, wo man halt auch wahnsinnig werden kann und solche Sachen.
Ja.
Und das hat mich damals dann sehr gereizt. Und das habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Ist sehr, sehr düster alles und sehr schwerfällig. Und die Technik ist jetzt auch noch nicht so überkandidelt, ne? Das gefällt mir recht gut. Das ist vor ein paar Jahren, ich war vor ein paar Jahren, bestimmt auch wieder 10 Jahre her, mal von Ulysses mal wieder neu aufgelegt worden. Aber das war kein Erfolg. Spielen halt auch nur ganz wenige. Und man kann sich aber die Regeln legal aus dem Internet runterladen.
Ach cool.
Das Regelwerk selber ist nicht so der Brüller. Das ist so ein. Ja, wir haben hier halt relativ viel von Cthulhu, wollen aber nicht, dass es irgendwie ein Cthulhu-Regelwerk ist.
Das okay, ist ja, doch
irgendwie, das ist ganz komisch gemacht. Ne? Das klappt dann irgendwie nicht so richtig.
Aber die Welt hört sich echt fantastisch an. Also die Welt.
Welt ist super. Aber man ist wirklich sehr düster, es gibt keine Guten.
Also trotzdem, das klingt echt fantastisch. Also werde ich mir auf jeden Fall mal nachher angucken. Schreib mir nachher nochmal gerne den Namen bei meinem Chat. Und werde ich mir das auf jeden Fall gleich mal angucken.
Das ist wirklich ein super Spiel. Ne? Also da kann man das gesamte Material, was man gab, kann man auf dieser Webseite ganz legal runterladen. Das macht richtig Spaß.
Ja, da bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, alles gut.
Das habe ich wirklich sehr gerne gespielt. Und das spiele ich halt jetzt auch schon mal wieder mit Savage Worlds Regeln.
Ja.
Das war, habe ich damals ganz, 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 ganz gerne gespielt. Ich habe mich dann auch, weil ich auch so ein Herr der Ringe-Fan bin, mit Mers auseinandergesetzt. Mhm. Aber da habe ich festgestellt, diese quasi historischen Spiele, die liegen mir nicht. Wo Herr der Ringe ist auserzählt. Da ist ja irgendwie für mich kein Raum mehr, wo ich spielen kann. Weil die Quellenbücher damals von Mers, die fand ich total klasse. Mhm. Die waren überragend. Ja, und da hatte ich dann damals die Ents von Fangorn. Und da habe ich zum allerersten Mal gesehen, jedenfalls heute weiß ich das, das ist eine Sandbox. Die haben diesen Wald da vorgestellt und die angrenzende Region. Und da waren halt verschiedene Ortschaften und auch verschiedene Gruppierungen, die auch irgendwie miteinander zu tun hatten. Und die konnte man alle irgendwie miteinander verknüpfen. Und heute nimmt man das Sandbox. Und das war für mich damals was ganz Neues, so das kennenzulernen, sowas. Das kannte ich nicht. Also und dann habe ich versucht, meine Abenteuer, die ich selber gemacht habe, dann auch so aufzubauen wie die Ents von Fangorn. Meine Kampagnen. Ja, das hat mich, also dieses Mittelerde-Rollenspiel hat mich sehr geprägt eigentlich, aber nicht das Spielen selber, sondern halt das Quellenmaterial drumherum. Mhm. Was ich auch ganz gerne gespielt habe, immer wieder mal, war Earthdawn.
Ja.
Und da halt auch wieder das Setting. Theoretisch eine riesige Welt, die gar nicht wirklich so detailliert beschrieben sein muss, wo alles möglich ist. Mhm. Du kommst aus deinem Care da raus und da liegt eine riesige Welt vor dir, die du entdecken kannst. Und ja, die der Spieler damit mit Leben füllen kann.
Ja, ja, ist so.
Total faszinierend für mich. Bis heute, die Thematik liebe ich. Ne? Ich kann immer wieder nach Earthdawn und die Welt anfangen zu erkunden. Das ist großartig.
Das glaube ich. Das freut mich. Man merkt auch richtig, du bist richtig, du brennst so fürs Rollenspiel. Das finde ich schön. Das schwappt auch so drüber, ne? Also
ich brenne eigentlich für Geschichten erleben irgendwie. Ne? Also ja, ich sage immer so, ich bin so der ganz klassische Hobbit. Ne? Ich sitze gerne zu Hause, ne? und habe es schön warm und gemütlich und eine Abenteuergeschichte. Ich muss es nicht unbedingt draußen machen, in echt. Also Live-Rollenspiel war nie was für mich. Aber tolle Abenteuergeschichten oder auch tolle Abenteuerfilme mag ich halt einfach.
Ja, das merkt man auch, ja.
Und vielleicht kann ich auch deswegen so Kinder begeistern für so eine Sache.
Ey, absolut. Aber ich habe das vorhin schon gesagt, solche Leute brauchen wir in der Szene. Ne? Das ist so, die Leute, die den Staffelstab so ein bisschen weiterreichen und zu sagen, wenn ihr Ideen habt, dann kommt zu mir und irgendwie kriegen wir das hin, dass du dann auch mal eine Runde leitest. Ne? Das ist ja auch das, womit ich dahin gehe. Also mit der Intention zu sagen, ich möchte gar nicht für ewig hier leiten, sondern den Staffelstab weiterreichen und sagen, so, bitte, mach.
Ich habe vielleicht noch einen Tipp, das habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Mutant Chronicles.
Nochmal?
Mutant Chronicles.
Okay, ja.
Gab es auch eine deutsche Übersetzung von Truhand Verlag. Ist auch wieder so ein Science-Fiction-Spiel. Die Menschheit hat im Prinzip die Erde komplett ausgebeutet. Mhm. Ressourcen sind weg. Und einige Konzerne haben sich aufgemacht und haben die näheren Sonnensystemen besiedelt. Und da gibt es 5 Konzerne, die sich gegenseitig so konkurrieren. Und die sind halt im Sonnensystem immer weiter vorwärts gekommen. Und ein Konzern hat dann halt auf den Pluto irgendetwas entdeckt. Und die haben dann da so eine Stahlplatte, wenn ich mich richtig erinnere, geöffnet. Und haben damit im Prinzip das Tor zur Hölle geöffnet. Oder zu sowas Ähnlichem. Und dann wurde die Menschheit von Dämonen überrannt. Und musste irgendwie dagegen ankämpfen. Und da hat sich dann halt auch eine neue Religion gebildet, die halt besiegen konnte. Oder aufhalten konnte. Und das ist halt vor einiger Zeit passiert. Und vieles von dem, was da passiert ist, ist inzwischen, sagen wir, 50 oder 60 Jahre nach diesen Ereignissen irgendwie als Legende abgetan und kann nie wiederkommen. Und diese Dämonen, diese dunkle Legion heißt das, schleicht jetzt wieder überall voran. Ne? Und die korrumpieren die Technik und solche Sachen. Und das ist halt auch wieder so ein Setting, ne, wo man halt entweder man die Konzerne, die konkurrieren um irgendwelche Rohstoffe, Terraforming ist dann ein Thema, diese voranschreitende Korruption und Korruption von den Dämonen ist ein großes Thema und halt der Kampf ums Überleben und die gesellschaftlichen Sachen zwischen Arm und Reich ist da auch wieder ein großes Thema. Auch ein unheimlich spannendes Setting. Ja, auch wieder nicht ganz so weit weg in der fernen Zukunft und ähnlich ausgelegt, ähnlich duster, ähnlich gruselig und beim Charakter auswürfeln hat man auch eine ganze Laufbahn. Also man kann eine Militärlaufbahn einschlagen oder eine wissenschaftliche Laufbahn oder so. Und dann mit Kindheitserlebnissen und Jugenderlebnissen, was habe ich denn beim Militär gelernt und welche Fähigkeiten habe ich mir da angeeignet und so. Also da haben sich auch Mühe gegeben und das ist auch so ein Spiel, das ist ja, lebt halt auch von dieser Stimmung.
Das ja, krass. Krass, cool. Vielen Dank für die Tipps auf jeden Fall. Wie gesagt, das eine musst du mir auf jeden Fall mal schicken, da werde ich mich mal reinlesen.
Such gleich nochmal raus.
Und jetzt haben wir natürlich schon mitgekriegt, du guckst dir eher die Welten an, spielst mit Savage Worlds und was auch völlig in Ordnung ist. Welche Welt würdest du denn gerne nochmal so abtauchen wollen? Gibt es da was du, wo du sagst, so das ist, da möchte ich ganz gerne nochmal rein?
Wo ich nochmal echt tiefer gerne reintauchen möchte, was ich nicht intensiv genug gespielt habe, wäre Myranor. Als krassen Gegensatz zu dieser engen Dichte von Aventurien.
Ja.
Das ist sehr ähnlich angelegt, auch wie Earthdawn, auch relativ groß und viele Flecken, die man erforschen kann, aber fantastischer. Das ist ja, Myranor ist irgendwie fantastischer. Und auch die aktuelle Version, die ja mit diesen technomagischen Geräten da experimentiert, in einer ganz anderen, ich sag mal, Jules Verne mögliche Geschichte mit fliegenden Maschinen und solchen Sachen. Das ist eine Sache, wo ich gerne nochmal halt reingehen würde, die dann halt auch diese ganzen wie heißt es nochmal, Anthropomorphe, also diese vermenschlichten Tiere, da haben sowas in der Art habe ich noch gar nicht gespielt oder ganz wenig gespielt. Das ist nochmal reizvoll. Und was ich gerne nochmal machen möchte, ist mit ein paar Menschen, die da auch wirklich Lust drauf hätten, P&P. Ich weiß nicht, ob du das noch aus den 90er Jahren kennst. Dieses Teddybären-Rollenspiel. Power und Plunder.
Ja. Plüschplauer und Ponder, genau. Ja, doch, das ist mir ein Begriff und zwar durch Ralf Sandfax selbst. Also der war ja auch schon hier zu Gast.
Also das da möchte ich gerne nochmal wieder spielen, weil das war lustig einfach. Jeder hat, glaube ich, die gleichen Erlebnisse wie, okay, wir stehen jetzt vor der Tür, wie kriegen wir die auf?
Ja, ist so, glaube ich sofort.
Und dass so eine blöde Zimmertür so ein Hindernis sein kann, das ist genial. Das ist super.
Also ganz kurz für die, die es nicht kennen, ist bei Power Plüsch und Plunder Plüsch. Man spielt Plüschtiere, Teddys in dem Sinne, die ja Probleme zu bewältigen haben.
Ja, ne, also die schlimmsten Feinde sind im Regelfall Katzen, ne, und kann abhängig von Waschmittel werden. Also das ist wirklich abgedreht und lustig, man darf es nicht zu ernst nehmen und das macht das einfach nur Spaß. Das macht einfach nur Spaß.
Das glaube ich sofort.
Das ist war tierisch. Also.
Glaube ich sofort.
Also wenn man da eine Truppe finden würde, die nochmal so richtig auch daran aufgehen würde, das ist super.
Ja, fantastisch. Das glaube ich sofort. Also da würde ich auch sofort mit einsteigen, wenn das irgendeiner mal anbietet, online oder so, dann wäre ich sofort gerne dabei.
Und das war damals so geil, jeder hat da seinen Plüschtier mitgehabt und hat seinen Plüschtier irgendwie da so auf dem Tisch stehen gehabt. Ne? Und dann sitzen dann, das ist manchmal grotesk, wenn dann so Typen sitzen, so riesige Typen, die Heavy-Metal-Musik hören oder Dark-Metal und dann haben sie einen Plüschtier am Tisch sitzen und spielen mit so bunten rosa Würfel. Ja. Das ist immer jedes Mal ein göttliches Bild und die sind dann ganz ernst bei dem Spiel mit den Teddybären. Das ist
ich stell's mir gerade vor. Fantastisch.
Das macht Spaß. Das macht einfach nur Spaß.
Ja, glaube ich sofort. Martin, wir haben die Stunde fast voll. Ich würde gerne zur letzten Frage kommen. Und zwar, was ziehst du aus dem Rollenspiel?
Also ich glaube, am Ende ziehe ich daraus irgendwie, dass immer alles möglich ist. Also das, jedenfalls habe ich das immer so erlebt, dass die Spieler da einem allgemeinen wohlgesonnen sind und dass man ruhig Sachen versuchen soll, die, auch wenn die vielleicht jetzt beim ersten Mal klappen, du findest vielleicht einen Weg, das dann trotzdem hinzubekommen. Ja, und diese Kraft gibt ein irgendwie immer wieder so Pen-Paper-Rollenspieler. Das ist alles immer wieder neu möglich. Ja, und das nehme ich da immer wieder mit raus. So, probier Sachen aus, mach es irgendwie. Ja, und wenn es nicht so auf den geraden Weg geht, geht es auf den krummen Weg.
Ja. Ja, absolut. Kann ich nur so unterschreiben, so wie vieles andere, was hier auch gesagt worden ist. Und ja, ich finde es, wie gesagt, noch einmal ganz abschließend, ich finde das toll, dass du diese, ich sag's mal in Anführungsstrichen, diese Öffentlichkeitsarbeit machst, dass du nach außen gehst und sagst, hey, hier könnt ihr spielen, kommt her. Oder du gehst dorthin ins Jugendzentrum und bietest da auch was an für die Kinder. Ganz, ganz fantastisch. Ich kann das halt eben nur so sagen, weil ich es halt auch so mache, dass ich hingehe und sage, ich möchte bei euch was anbieten. Habt ihr da Bock drauf? Und ich finde das ganz, ganz fantastisch und ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass das ganz super angenommen wird und dass du da noch ganz viele Stunden an Spielspaß hast, auch mit den Kindern. Finde ich, wie gesagt, ganz, ganz fantastisch.
Also danke erstmal. Und ich kann halt auch nur sagen, probiert das ruhig aus, geht in die Jugendzentren oder in die Bibliotheken, die sind begeistert, wenn irgendjemand kommt und irgendetwas macht. Ne? Und wenn es wirklich nur HeroQuest spielen ist. Und die Kiddies saugen das alles auf.
Ja, hast du vielleicht noch andere abschließende Worte von deiner Seite aus, was du nochmal loswerden möchtest?
Nee, ich weiß gar nicht, von wem ich aber das immer habe, der immer sagt, spielt mehr Rollenspiele, das macht das Leben besser. Irgendjemand aus der Szene sagt das immer wieder und das finde ich gut.
Das werde ich auf jeden Fall gleich mal nachgucken, wer das sagt. Das gibt es bestimmt irgendwo, ist bestimmt irgendwo hinterlegt. Und ja, auch das kann ich nur so unterschreiben, spielt mehr Rollenspiele, es macht das Leben besser. Ja, und wenn du da draußen, der das jetzt gerade hört und vielleicht noch nicht hier zu Gast war, meldet euch gerne, wenn ihr Bock habt, auch eure Geschichte zu erzählen. Ihr könnt mich erreichen unter Instagram, Facebook. Ihr könnt auch direkt auf mein Discord joinen. über den Linktree, den gibt es bei Instagram zu finden. Ansonsten einfach irgendwo drunter kommentieren, hey, ich habe auch Lust, ich melde mich auf jeden Fall so schnell wie es geht bei euch. Und ja, wenn auch diese Folge dir gefallen hat, dann teilen, liken, bewerten. Ich würde mich über diese Unterstützung freuen. Und ja, Martin, dir ganz vielen Dank, dass du da warst. Ich hätte mich riesig darüber gefreut, über dieses Gespräch.
Jo.
Und ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder.
Auf jeden Fall danke, dass ich hier sein durfte und an allen da draußen Glück auf.
Glück auf, Ruhrgebiet, genau, abschließend auch mal aus dem Ruhrgebiet. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Tschö.